Kapitel 24 Ohne hochzeitliches Kleid. Nach Matthäus Kapitel 22 Verse 1 bis 14. Das Gleichnis vom hochzeitlichen Kleid birgt für uns eine höchst bedeutsame Lehre. Die Hochzeit stellt die Vereinigung des Menschen mit Gott dar. Das hochzeitliche Kleid versinnbildet den Charakter, der würdig macht, als Gast an der Hochzeit teilzunehmen. Wie im Gleichnis vom großen Abendmahl, so geht es auch hier darum, wie die Evangeliumseinladung vom jüdischen Volk zurückgewiesen wurde und wie der gnadenvolle Ruf an die Heiden erging. Doch das vorliegende Gleichnis zeigt viel krasser, wie schlimm die zuerst geladenen Gäste sich vergehen und wie hart sie bestraft werden. Die Einladung geht von einem König aus, also von jemandem, der Befehlsgewalt hat. Sie ist eine hohe Ehre und dennoch weiß niemand, sie zu schätzen. Man verachtet die Autorität des Königs. Ja, während man die Einladung des Hausvaters im anderen Gleichnis nur gleichgültig aufnahm, muss der König Hohn und Mord erfahren. Seine Knechte werden verspottet, verachtet und sogar getötet. Als der Hausvater merkt, dass man seine Einladung leichtfertig ablehnt, begnügt er sich zu erklären, dass keiner der Geladenen sein Mahl schmecken solle. Doch die, die den König beleidigt haben, erwartet mehr als Verbannung aus seiner Gegenwart. Er schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. In beiden Gleichnissen erscheinen schließlich trotz allem doch noch Gäste auf dem Fest. Aber das zweite zeigt, dass sich alle Teilnehmer darauf vorbereiten müssen. Wer das versäumt, wird hinausgeworfen. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werfet ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Die Jünger Christi luden zu dem Fest ein. Unser Herr sandte zuerst die 12 und dann die 70, die verkündigten, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen sei. Es gelte Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. Doch diese Einladung blieb unbeachtet. Die geladenen Gäste erschienen nicht. Deshalb sandte der Herr seine Knechte abermals aus mit der Botschaft: Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles bereit. Kommt zur Hochzeit. Das wurde dem Volk Israel nach der Kreuzigung Christi verkündet. Aber obgleich es sich selbst Gottes auserwähltes Volk nannte, wies es das Evangelium, das ihm in der Kraft des Heiligen Geistes gebracht wurde, von sich. Viele taten es mit ausgemachter Geringschätzung. Andere gerieten dermaßen in Zorn über die dargebotene Errettung und über die Zusage, dass die Verwerfung des Herrn der Herrlichkeit Vergebung finden werde, dass sie gegen die Träger der Botschaft tätlich vorgingen. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung. Viele Männer und Frauen kamen ins Gefängnis und einige Boten des Herrn, wie Stephanus und Jakobus, fanden sogar den Tod. So besiegelten die Israeliten ihre Ablehnung der Gnade Gottes. Das Ergebnis hatte Christus bereits im Gleichnis vorausgesagt. Der König schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Die Vollstreckung des so angedeuteten Urteils über die Juden blieb nicht aus. Jerusalem wurde zerstört und das Volk zerstreut. Die dritte Einladung zum Fest stellt die Evangeliumsverkündigung unter den Heiden dar. Der König sagte: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum Geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Es wurde eine recht gemischte Gesellschaft. Manchem bedeutete der Gastgeber nicht mehr als denjenigen, die vorher abgesagt hatten. Die Erstgeladenen hatten geglaubt, es sich nicht leisten zu können, weltliche Vorteile um des königlichen Mahles willen daran zu geben. Einige von denen, die später kamen, wollten mit ihrer Teilnahme nur sich selbst nützen. Sie wollten einmal gut speisen, den König zu ehren, daran dachten sie nicht. Als der König hereinkam und sich die Gäste ansah, da trat ihr wirklicher Charakter klar zutage. Denn jedem war ein hochzeitliches Kleid zur Verfügung gestellt worden, ein Geschenk des Königs. Die Geladenen, die es trugen, bezeigten damit ihrem Gastgeber ihre Hochachtung. Nun war da auch ein Mann, der sein gewöhnliches Alltagsgewand trug. Er hatte darauf verzichtet, sich in der geforderten Weise auf das Fest vorzubereiten und verschmähte das Kleid, das der König ihm unter hohen Kosten zur Verfügung stellte. Welch eine Beleidigung seines Herrn! Als der König ihn fragte: »Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an?« wusste er keine Antwort. So verurteilte er sich selbst. Da sprach der König: »Bindet ihm Hände und Füße und werfet ihn in die Finsternis hinaus.« Die Prüfung der Festgäste durch den König versinnbildlicht ein Gericht. Die Gäste beim Evangeliumsfest sind die Menschen, die bekennen, Gott zu dienen und deren Namen im Lebensbuch geschrieben stehen. Aber nicht alle, die sich als Christen ausgeben, sind wahre Jünger. Ehe die endgültige Belohnung ausgeteilt werden kann, muss festgestellt werden, wer wirklich würdig ist, am Erbe der Gerechten teilzuhaben. Diese Entscheidung muss vor dem zweiten Kommen Christi bereits getroffen sein, denn dann kommt er, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind, und sein Lohn ist mit ihm. Schon vor seiner Ankunft also werden Charakter und Werke eines jeden Menschen so sorgfältig geprüft sein, dass jedem Nachfolger Christi der Lohn nach Maßgabe seiner Werke zugeteilt werden kann. Während die Menschen noch hier auf Erden leben, findet in den himmlischen Hallen das Untersuchungsgericht statt. Die Lebensläufe all seiner bekenntlichen Nachfolger unterzieht Gott einer Prüfung anhand dessen, was in den Lebensbüchern an guten und bösen Taten aufgeschrieben ist. Danach setzt er eines jeden zukünftiges Schicksal auf ewig fest. Das hochzeitliche Kleid im Gleichnis stellt den reinen, fleckenlosen Charakter dar, den Christi wahre Nachfolger besitzen werden. Der Gemeinde ist gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Die Schrift erklärt: Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Denn die Gerechtigkeit Christi sei in jeder Weise untadeliger Charakter, wird durch den Glauben all denen verliehen, die Jesus als ihren persönlichen Heiland annehmen. Die ersten Eltern des Menschengeschlechts trugen dieses weiße Gewand der Unschuld, als Gott ihnen das heilige Eden als Wohnstatt zuwies. Sie lebten in völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und ihre Liebe und Zuneigung galt uneingeschränkt ihrem himmlischen Vater. Ein wunderbar sanftes Licht, das Licht Gottes, umhüllte das heilige Paar. Dieses Lichtgewand war ein Symbol ihrer Unschuld und hätte sie auch hinfort bekleidet, wären sie Gott treu geblieben. Doch als die Sünde Eingang fand, lösten sie ihre Verbindung zu Gott und das Licht, das sie umgeben hatte, verschwand. Nackt und voll Scham versuchten sie, die Himmelsgewänder durch einen Schurz aus Feigenblättern zu ersetzen. Genau dasselbe tun alle Übertreter des Gesetzes Gottes seit den Tagen Adams und Evas. Auch sie flechten Feigenblätter zusammen, um ihre Nacktheit, eine Folge ihrer Versündigung, zu bedecken. Sie tragen selbstgefertigte Gewänder. Das heißt, durch eigene Werke wollen sie ihre Sünden bedecken und sich Gott angenehm machen. Doch das wird ihnen nie gelingen. Keine Erfindung der Menschen kann das verlorene Unschuldsgewand ersetzen. Weder ein Feigenblattschurz noch ein modernes Kleid dieser Welt ist wert, von denen getragen zu werden, die mit Christus und den Engeln am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen werden. Nur das Gewand, das Christus selbst für uns bereithält, macht uns würdig, vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Mit diesem Kleid seiner eigenen Gerechtigkeit will Christus jede bußfertige, gläubige Seele umhüllen. Ich rate dir, dass du kaufst weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Ein solches Gewand, gefertigt auf dem Webstuhl des Himmels, enthält nicht einen Faden menschlicher Erfindung. Als Christus Mensch war, entwickelte er einen absolut vollkommenen Charakter. Diesen Charakter will er uns verleihen. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Alles, was wir aus uns selbst tun, ist von Sünde befleckt. Doch der Sohn Gottes ist erschienen, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Sünde wird definiert als Unrecht, das heißt als Gesetzesübertretung. Christus gehorchte allen Forderungen des Gesetzes. Er sagte von sich: Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Auf Erden forderte er seine Jünger auf, seine Gebote zu halten, wie ich meines Vaters Gebote halte. Durch seinen vollkommenen Gehorsam machte er es jedem Menschen möglich, Gottes Gebote zu befolgen. Wenn wir uns Christus unterwerfen, dann vereint sich unser Herz mit dem Seinen. Dann geht unser Wille in dem Seinen auf. Dann stimmt unser Geist mit seinem Geist völlig überein. Dann kreisen unsere Gedanken nur noch um ihn und wir leben sein Leben. Das bedeutet der Ausdruck, mit dem Gewand seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein. Wenn dann der Herr auf uns schaut, sieht er nicht die Feigenblattdecke, nicht die hässliche Nacktheit der Sünde, sondern sein eigenes Kleid der Gerechtigkeit, das heißt des vollkommenen Gehorsams gegenüber dem Gesetz des Herrn. Der König begutachtete seine Festgäste sehr genau. Zugelassen wurden nur, die seinen Vorschriften entsprechend das hochzeitliche Kleid angelegt hatten. Genauso müssen sich alle Gäste beim Evangeliumsfest den prüfenden Blicken des großen Königs unterziehen. Und allein die werden angenommen, die das Gewand der Gerechtigkeit Christi angezogen haben. Gerechtigkeit heißt Recht tun. Nach seinen Taten wird jedermann gerichtet werden, denn sein Charakter zeigt sich in ihnen. Die Werke beweisen, ob der Glaube echt ist. Die Überzeugung, dass Jesus kein Betrüger und dass die Religion der Bibel nicht eine klug gesponnene Fabel ist, reicht nicht aus. Selbst wenn wir glauben, dass der Name Jesu der einzige unter dem Himmel ist, durch den der Mensch errettet werden kann, so bedeutet das noch keineswegs, dass wir Christus auch zu unserem persönlichen Heiland gemacht haben. Es genügt nicht, der Theorie der Wahrheit zuzustimmen, sich zum Glauben an Christus zu bekennen und in die Gemeindeliste eingetragen zu sein. Wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt. an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Das ist der Beweis wahrer Bekehrung. Wozu wir uns bekennen, gilt gar nichts, wenn wir nicht Christus durch Werke der Gerechtigkeit offenbaren. Die Wahrheit muss tief im Herzen eingepflanzt sein, den Geist lenken und das Herz beherrschen. Der ganze Charakter muss vom Wesen Gottes geprägt sein. Jeder Buchstabe, jedes Pünktchen des Gotteswortes muss sich auf das tägliche Leben auswirken. Wer Anteil am Wesen Gottes hat, der stimmt auch mit dem großen Maßstab der Gerechtigkeit, seinem heiligen Gesetz, überein. Nach dieser Richtschnur wird Gott im Gericht die Taten der Menschen und ihren Charakter messen. Viele behaupten, mit dem Tod Christi sei das Gesetz abgeschafft worden. Aber damit stellen sie sich in Widerspruch zu Christi eigenen Worten. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Christus gab sein Leben als Sühne für die Gesetzesübertretung der Menschen. Hätte das Gesetz geändert oder abgeschafft werden können, so hätte Christus ja nicht zu sterben brauchen. Durch sein Leben ehrte er das Gesetz Gottes. Durch seinen Tod bestätigte und erfüllte er es. Er gab sein Leben als Opfer, nicht um Gottes Gesetz aufzulösen, noch um niedrigere Rechtsmaßstäbe einzuführen, sondern um es unwandelbar auf ewig aufrecht zu erhalten. Satan behauptet, es sei dem Menschen ganz unmöglich, die Gebote Gottes zu befolgen. Und tatsächlich, wir können es nicht aus eigener Kraft. Doch Christus, der als Mensch auf die Welt kam, bewies durch seinen vollkommenen Gehorsam, dass der Mensch gemeinsam mit Gott alle Gesetze erfüllen kann. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Diese Macht ist nicht menschlichen, sondern göttlichen Ursprungs. Wer Christus annimmt, empfängt mit ihm auch die Kraft, das Leben Christi zu leben. Gott wünscht, dass seine Kinder die Vollkommenheit erlangen. Sein Gesetz als Ausdruck seines Wesens ist zugleich das Richtmaß für den Charakter jedes Menschen. Niemand sollte also im Zweifel darüber sein, welche Art Menschen Gott in seinem Reich haben möchte. Das Leben Christi auf Erden entsprach ganz und gar dem Gesetz Gottes. Wenn nun diejenigen, die sich Kinder Gottes nennen, Christi Wesen widerspiegeln, dann werden sie auch den Geboten Gottes gehorsam sein. Gewiss wird sie der Herr dereinst zur Familie des Himmels zählen. Angetan mit dem herrlichen Gewand der Gerechtigkeit Christi werden sie am Fest des Königs teilnehmen. Sie haben das Recht, sich der Schar anzuschließen, die sich im Blute Christi gewaschen hat. Der Mann, der ohne Feierkleid zum Fest kam, versinnbildlicht die Situation vieler unserer Zeitgenossen, die sich zwar als Christen bekennen und Anspruch auf die Segnungen und Vorrechte des Evangeliums erheben, trotzdem aber nicht die Notwendigkeit einer Charakterumwandlung empfinden. Nie haben sie wirkliche Sündenreue gefühlt. Sie merken überhaupt nicht, dass sie Christus brauchen und dass sie an ihn glauben müssen. Weder ihre ererbten noch ihre angewöhnten Sündenneigungen haben sie überwunden. Trotzdem sind sie davon überzeugt, dass sie aus sich heraus gut genug seien, und sie verlassen sich auf ihre eigenen Verdienste statt auf Christus. Sie kommen zum Mahl als bloße Hörer des Wortes und ohne das Gewand der Gerechtigkeit Christi. Viele nennen sich Christen, sind jedoch lediglich Moralisten. Sie lehnen die Gabe ab, die allein sie befähigen könnte, Christus wahrhaftig vor der Welt darzustellen. Das Wirken des Heiligen Geistes ist ihnen fremd. Sie sind keine Täter des Wortes. Die himmlischen Grundsätze, an denen sich die Christusanhänger von den Weltmenschen unterscheiden, springen ja nicht immer sofort ins Auge. Die sich Nachfolger Christi nennen, bilden kein abgesondertes Volk. Die Trennungslinie ist fließend. Immer mehr verschreiben die sogenannten Christen sich der Welt und ihren selbstsüchtigen Praktiken. Die Gemeinde Gottes ist durch Gesetzesübertretung zur Welt übergegangen, während doch die Welt im Gesetzesgehorsam zur Gemeinde hätte übergehen sollen. Täglich wendet sich die Gemeinde mehr zur Welt hin. Alle diese Abtrünnigen erhoffen Rettung durch den Tod Christi. Keiner von ihnen hält es aber für nötig, Christi Leben der Selbstaufopferung zu führen. Sie rühmen den Reichtum der freien Gnade und versuchen, sich mit einem Anschein von Gerechtigkeit zu umgeben, der ihre Charakterfehler bemäntelt. Doch am Tage Gottes werden ihnen ihre Bemühungen nichts nützen. Die Gerechtigkeit Christi bedeckt keine gern gehegte Sünde. Es kann jemand in seinem Herzen ein Gesetzesbrecher sein, da er sich jedoch nie einer offenbaren Übertretungshandlung schuldig macht, kann er vor der Welt als Mann von großer Rechenschaft gelten. Gott indessen leuchtet mit seinem Gesetz in das Verborgene des Herzens und beurteilt jede Handlung nach ihren Beweggründen. Nur was mit den Grundsätzen des Gesetzes Gottes übereinstimmt, wird im Gericht Bestand haben. Gott ist Liebe. Diese Liebe hat er durch die Dahingabe Christi gezeigt, als er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da enthielt er seinem erkauften Eigentum nichts vor. Den ganzen Himmel gab er uns als Kraftquelle, damit der große Widersacher uns nicht zurückschlagen und besiegen könne. Doch diese, seine Liebe, bringt ihn nicht dazu, die Sünde als solche zu entschuldigen. Das tat er weder bei Satan noch bei Adam und Kain. Und das wird er auch bei keinem anderen Menschen je tun. Er wird unsere Sünden nicht stillschweigend dulden und unsere Charakterfehler nicht einfach übersehen. Vielmehr erwartet er, dass wir sie in seinem Namen überwinden. Wer die Gabe der Gerechtigkeit Christi zurückweist, lehnt damit die Charaktereigenschaften ab, die ihn zu einem Sohn oder einer Tochter Gottes machen würden. Er verwirft die einzige Gelegenheit, würdig zu werden für die Teilnahme am Hochzeitsfest. Als der König im Gleichnis fragte: »Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an?« Da verstummte der Mann. Genauso wird es auch am großen Gerichtstag sein. Jetzt haben die Menschen für ihre Charakterfehler noch Entschuldigungen zur Hand. Dann aber nicht mehr. Die Gemeinden, die sich in dieser unserer Zeit zu Christus bekennen, genießen die allerhöchsten Vorrechte. In immer hellerem Licht hat der Herr sich uns offenbart. Wir genießen größere Vorrechte als das alte Volk Gottes. Denn wir haben nicht nur das helle Licht, das Israel gegeben worden war, sondern darüber hinaus die sichere Erkenntnis der Erlösung durch Jesus Christus, was den Juden Vorbild und Symbol blieb, ist für uns Wirklichkeit. Sie besaßen die alttestamentliche Geschichte. Wir haben dazu noch das Neue Testament und mit ihm die Gewissheit eines Heilandes, der auf die Welt kam, gekreuzigt wurde, auferstand und über einem geliehenen Grab verkündete:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Durch die Erkenntnis Christi und seiner Liebe ist das Reich Gottes mitten unter uns aufgerichtet worden. Christus wird in Predigten und Gesängen uns immer wieder nahegebracht. Das reiche geistliche Festmahl ist uns bereitet und jedem wird ein überaus kostbares Feierkleid umsonst angeboten. Diener Gottes weisen uns hin auf die Gerechtigkeit Christi, die Rechtfertigung durch den Glauben, die köstlichen Verheißungen des Wortes Gottes, den freien Zugang zu Gott durch Christus, den Trost des Heiligen Geistes und die fest begründete Zusage eines ewigen Lebens im Reich Gottes. Was hätte Gott bei der Zubereitung des großen himmlischen Festmahles darüber hinaus überhaupt noch tun können? Im Himmel sprechen die dienstbaren Engel: Wir haben unseren Auftrag ausgeführt, das Heer der bösen Engel zurückgedrängt, den Menschen Licht und Klarheit ins Herz gegeben und sie an die Liebe Gottes erinnert, die sich in Jesus darstellt. Wir haben ihre Augen auf das Kreuz Christi hingelenkt. Das Bewusstsein der Sünde, durch die der Sohn Gottes ans Kreuz kam, bewegte sie zutiefst. Sie wurden überzeugt und erkannten, welche Schritte sie zu ihrer Bekehrung tun mussten. Zugleich spürten sie die Kraft des Evangeliums. Ihre Herzen wurden weich angesichts der Vollkommenheit des Charakters Christi. Bei den weitaus meisten Menschen war aber alles vergebens. Sie wollten ihre Gewohnheiten und ihren alten Charakter nicht aufgeben und die irdischen Kleider nicht ablegen, um sich mit dem himmlischen Gewand umhüllen zu lassen. Sie hatten sich völlig der Habsucht verschrieben und liebten die Gesellschaft der Welt mehr als ihren Gott. Der Tag der endgültigen Entscheidung wird sehr ernst sein. Der Apostel Johannes beschreibt ihn in prophetischer Schau so: Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Traurig wird die Rückschau sein an dem Tage, an dem die Menschen der Ewigkeit gegenüberstehen. Dann zeigt sich ihr ganzes Leben so, wie es wirklich gewesen ist. Vergnügen, Reichtum und Ehre der Welt erscheinen ihnen dann als völlig unwichtig. Und sie erkennen, dass allein die Gerechtigkeit, die sie leichtfertig verwarfen, von Wert ist. Sie merken, dass sie ihren Charakter nach den trügerischen Verlockungen Satans gestaltet haben und dass die Kleider, die sie wählten, Kennzeichen ihrer Treue zu dem großen ersten Abgefallenen sind. Jetzt erst wird ihnen das Ergebnis ihrer Lebensentscheidung bewusst. Und sie erfahren aufs Bitterste, was es heißt, die Gebote Gottes übertreten zu haben. Es gibt keine weitere Bewährungszeit für die Ewigkeit. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Essen und Trinken und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Hüte dich, dass du dann nicht unvorbereitet bist und beim königlichen Mahl ohne hochzeitliches Kleid gefunden wirst. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe.